Zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rilsing.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tornetz, dem Zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mein Name ist Jan Klein-Rilsing. Und wir starten direkt mal rein in ein pickepackevolles Wochenende in Liga 2. Ein Rhein-Derby haben wir gehabt, dann haben wir noch ein Trainerdebüt von Stefan Leitl gehabt. Ersatzgebeutelte Schalker, die bei kriselnden Darmstädtern antreten mussten. Und dann hatten wir natürlich noch das Aufsteigerduell Preußen-Münster gegen Jan Ringsburg im Abstiegskampf. Also ihr merkt schon, da war einiges drin und natürlich gibt es auch wieder rund um den Fußball einige Geschichten. Am Wochenende waren ja die deutschen Bundestagswahlen zum 21. Deutschen Bundestag und die Ergebnisse waren tatsächlich jetzt auch so oder sind auch so, wie man es sich hätte vorgestellt, wie man es sich hätte vorstellen können, denn AfD hat sehr viele Prozente bekommen und unser neuer Bundeskanzler wird zu 99%, also Friedrich Merz von der CDU-CSU sein. Aber natürlich, egal wie die politische Lage auch sein sollte in diesem Land, die zweite Fußball-Bundesliga bietet auch Abwechslung, kann ablenken und an diesem Spieltag gab es gute Partien, die dies auf jeden Fall auch gewährleistet haben. Also lasst uns am besten mal reinstarten und uns das Trainerdebüt von Stefan Leitl etwas genauer angucken. Da gab es natürlich auch einige Fragen. Systematisch, wird er mit Dreier- oder Viererkette spielen? Wer wird im Tor sein? Tjaak Ernst, der von Leitl-Vorgänger Fiel abgesägt wurde und durch Marius Gersbeck ersetzt wurde. Also Fragen um Fragen. Und am Ende kann man sagen, dass Stefan Leitl auf eine sehr junge Mannschaft gesetzt hat mit einzelnen erfahreneren Spielern. Also Tjaak Ernst ist im Tor geblieben. Man hat dann im 4-2-3-1 gespielt. Vorne mit einem erfahrenen Niederlechner, der schon viel Bundesliga-Erfahrung hat. Aber dann im Mittelfeld Mazar, Scheherne, Kabofne, Clemens, die sind alle noch eher vom jüngeren Jahrgang. Dazu Kapitän Riese. Und in der Innenverteidigung hat er eben nicht auf Toni Leistner gesetzt, sondern auf die beiden Youngster Martin Dardai und Linus Gechter. Also volle Hertaner Identifikation. Und der Club gegenüber war stark jetzt in dieses neue Jahr reinkommen, haben eine gute Serie gestartet, sind eine sehr eingespielte Mannschaft und Miroslav Klose hat es halt auch geschafft, die jungen Talente gut in die Mannschaft zu integrieren, einzubauen, sie weiterzuentwickeln. Man hat ein funktionierendes System mit der Dreier- respektive Fünferkette, dann vier offensiven Mittelfeldspielern und meistens einen Stürmer. Das passt sehr gut zusammen, viel Kreativität, viel Spielfreude. Also den Nürnbergern schaut man gerne beim Fußballspielen zu. Bisweilen ist es manchmal noch etwas wild, aber nichtsdestotrotz zeigt man auch immer wieder guten Fußball. Also für die neutralen Zuschauer ist es eine gut anzusehende Mannschaft. Aber in diesem Spiel waren die Hertaner tatsächlich die deutlich überlegene Mannschaft. Also haben im heimischen Olympiastadion den Rückenwind aus dem Trainerwechsel mitgenommen, haben viele Aktionen nach vorne gehabt, haben offensiv sehr gut agiert, haben am Ende ja auch 16 Schüsse auf das Tor bzw. in Richtung Tor abgefeuert. Viele davon gingen dann wirklich auch gefährlich aufs Tor. Man war die deutlich spielbestimmende Mannschaft, hat deutlich mehr Pässe gespielt, ist mehr gelaufen, also alles in allem, man hatte in allen wichtigen Statistiken, war man vorne. Die Nürnberger kamen kaum zu Entlastungsangriffen. Also da muss ich schon sagen, die Hertaner haben das sehr dominant gemacht, haben die Nürnberger gut hinten eingeschnürt. Was am Ende halt gefehlt hat, waren die Tore. Denn mit etwas mehr Glück hätte man auch mit 1 und vielleicht sogar 2-0 gewinnen können. Nichtsdestotrotz, für Stefan Leitl ist es ein sehr gutes Debüt auf der Trainerbank, bei dem man aufbauen kann. Also mit dieser Leistung wird man auf jeden Fall nicht in den Abstiegskampf rutschen, sondern eher noch ganz weit oben mit dabei sein. Und dieser Freitag war ein Spieltag oder ein Tag mit sehr interessanten Partien, denn die zweite Partie war das absolute Topspiel. Der Tabellenzweite gegen den Tabellendritten, beziehungsweise anders gesagt, der Hamburger SV gegen den ersten FC Kaiserslautern. Und normalerweise ist ja in solchen Spitzenspielen immer so, dass beide Teams halt viel rumtaktieren, viel erstmal schauen, ja, was macht der Gegner, also erstmal abwartender agiert und deshalb auch wenig Tore fallen. Nicht so in dieser Partie, denn HSV hat von Anfang an richtig Druck gemacht. Sehr gut gefallen hat mir da vor allem im Mittelfeld Ludovit Reis, der nach seiner längeren Verletzung wieder ins zentrale Mittelfeld zurückgekommen ist, zusammen mit Meffert und Karabec die Zentrale gebildet hat und immer mal wieder die drei sehr starken Stürmer Jean-Luc Dompé, Davy Selke und den Neuzugang Adedir Mebude eingesetzt hat. Und gerade dieser Mebude hat für ordentlich Schwung über die rechte Seite gesorgt, also ist viel in Dribblings gegangen, hat viel versucht und hat die Offensive des HSV stark belebt und das trotz, dass Trainer Merlin Polzin aufgrund von Krankheit nicht auf der Bank sitzen konnte, dafür sein Co-Trainer Luis Favre. Und beim 1. FC Kaiserslautern muss ich sagen, sie waren in diesem Spiel sehr passiv, meiner Meinung nach, haben sich weit zurückgezogen, haben nicht so offensiv gespielt wie in den vergangenen Wochen. Gerade die Außen mit Jamra und Wegesser haben nicht die nötigen Impulse setzen können, wie sie es noch in den Vorwochen getan haben. Und so war es dann auch relativ schnell klar, wenn der HSV seine Chancen, die er bekommt, nutzt, werden sie dieses Spiel dann auch souverän gewinnen und haben das ja am Ende auch gemacht. Also Davy Selke, der alles überragende Mann, mit einem Doppelpack. Am Ende dann sogar noch ein Talent mit Fabio Baldé, der das 3:0 macht. Und auch dort muss man wieder sagen, die Jugendarbeit des HSV trägt so langsam Früchte. Mit Baldé, mit einem Otto Stange hat man sehr große Talente, die man selbst im eigenen Verein ausgebildet hat. Und die zeigen schon, ja, sie haben es drauf, sie haben die Qualität. Und beim ersten FC Kaiserslautern war halt diesmal auch nicht viel zu sehen. Selbst Lukas Ziyech, der in den vergangenen Wochen der alles überragende Mann war in der Innenverteidigung, der aber auch als offensiver Mittelfeldspieler und als Stürmer agiert hat, konnte nicht die nötigen Impulse setzen. Und wenn du dann einen Jokota und einen Ragnar Ache abschneidest vorne im Sturm beim 1. FC Kaiserslautern durch gutes Stellungsspiel von den Hamburger Innenverteidigern Hatzika Dunic und El Fadli, dann kann es auch einfach nichts werden. So ehrlich muss man dann auch sein. Am Ende ein verdienter 3:0-Sieg für den HSV, die damit auch die Tabellenführung in Liga 2 übernommen haben. Und von diesem wunderbaren Freitag sind wir dann in den Samstag gesprungen. Und dieser Samstag hat vor allen Dingen viel im Abstiegskampf stattgefunden. Zumindest wenn man die drei Aufsteiger Ulm, Münster und Regensburg sieht, die aktiv waren. Und dann natürlich auch Clubs, die im oberen Verfolgerfeld sind im Aufstiegskampf, nämlich KSC gegen Magdeburg und die Elversberger, die eben bei den vorhin genannten Ulmer Spatzen antreten mussten. Und bei Elversberg weiß man ja auch, gerade wenn es, ja, wenn man das Spiel machen muss, also der Gegner tief steht, dann wird es sehr, sehr schwierig, das Spiel selbst zu machen, denn Elversberg ist selbst auch eine reine Kontermannschaft. Also eigentlich spielen sie wie ein Team im Abstiegskampf und bekommen es dann halt dadurch hin, dass sie so gute Konterspiele haben, dass sie dann immer ihre Siege einfahren. Aber Elversberg hat ihnen natürlich nicht den Gefallen getan. Klar, sie haben auch etwas mutiger gespielt als in den vergangenen Wochen noch, aber alles in allem hat man die Elversberger dann doch eher gewähren lassen, hat selbst dann auch die besseren Chancen gehabt, also haben die Elversberger mit ihren eigenen Waffen geschlagen, sind viel über Konter gegangen, allen voran über die schnellen Aaron Keller und Batista Meier, die ja die Flügel besetzt haben. Aaron Keller hat ja Maurice Krattenmacher ersetzt, also die Position von ihm ersetzt, der hat in der Vorwoche gelb-rot kassiert und hat es auch sehr gut gemacht, hat immer mal wieder Angriffe initiiert und man durfte sogar eine Führung bejubeln. In der 60. Minute hat nämlich der Innenverteidiger Gahl einen Treffer erzielt, der wurde dann aber vom VAR wieder einkassiert, also mit etwas Glück hätte man hier sogar einen Sieg einfahren können und die Elversberger waren mit Ausnahme vielleicht von Omar Damar im offensiven Mittelfeld sehr unkreativ, haben kaum sich richtig gute Chancen herausspielen können. Fisnik Aslani vorne im Sturm war oft abgeschnitten vom Spiel, kam nicht richtig rein, wurde natürlich auch gut bewacht von den drei Ulmer Innenverteidigern Kolbe, Reichert und Gahl. Und alles in allem kann man dieses Spiel einfach damit abtun, dass es ein sehr kampfbetontes Spiel war. Für den neutralen Zuschauer nicht schön anzusehen, aber ein wichtiger Punkt für den SSV Ulm und für die SV Elversberg, ein Rückschlag im Aufstiegskampf. Dann die zweite Partie an diesem Samstag war KSC gegen den ersten FC Magdeburg. Die Magdeburger konnten ja in der Vorwoche gegen den ersten FC Köln den ersten Heimsieg einfahren. Auswärts sind sie ja eh das Maß aller Dinge, also war es ja eigentlich klar gegen formschwache Karlsruher, dass man dieses Spiel gewinnen muss und wird. Also dafür war die Qualität eigentlich zu groß. Und dann zeigt die zweite Liga wieder ihr wahres Gesicht, denn am Ende gewinnt der KSC mit 3:1. Also der krisengebeutelte Club schafft es tatsächlich, auch durch eine Systemumstellung. In den letzten Wochen war man defensiv ja sehr schwach, also hat sich Trainer Christian Eichner gedacht, stelle ich mal auf Fünferkette um, davor mit Rapp ein Sechser und dann bekommen Häuser, Wanicek, Mikkel, Kaufmann und Schleusener etwas mehr Freiraum, dürfen sich offensiv dann voll entfalten, während dann die anderen sechs, eher defensivere Aufgaben übernehmen sollen. Der SFC Magdeburg natürlich wieder in ihrem 3-4-3-System, wie man es halt kennt. Man hat natürlich wieder stark über die Flügel gespielt, über Neuenberger, Elankuri, Butschu und Attik. Da ging einiges und man ist ja sogar in Führung gegangen. Also in der 30. Minute macht man das 1:0, aber Nikolai Rapp, der Sechser, konnte dann vor der Pause noch ausgleichen. Und ich glaube, der KSC hat auch gespürt, an diesem Tag kann etwas gehen. Vor allem, wenn du natürlich dann direkt nach der Halbzeit durch einen Christoph Kobert, den Innenverteidiger, das 2:0 machst. Dann der alles überragende Marvin Wanicek in Minute 69 das 3:1 besorgt. Dann wusstest du schon, okay, eigentlich dürfte das nicht mehr schief gehen, wenn wir defensiv weiterhin so stabil stehen. Dann haben sich die Magdeburger kurz vor Schluss noch selbst bestraft durch Baris Attik, der die gelb-rote Karte kassiert. Also erst getroffen, am Ende doch verloren. Man hat in Hälfte 2 dann auch nochmal deutlich Gas gegeben. Man hat doch deutlich mehr Ballbesitz, 62%. Aber der KSC war doch sehr, sehr griffig. Man hatte nie so richtig das Gefühl, als wenn Magdeburg das Spiel noch drehen könnte, auch wenn sie etwas mehr Druck gemacht haben. Und eine sehr souveräne Leistung und insgesamt war es damit auch erst die zweite Auswärtsniederlage für den ersten FC Magdeburg und dieses Spiel unterstreicht einfach nochmal, wie schwierig und wie eng diese Liga einfach ist, dass jeder wirklich jeden schlagen kann und man muss sagen, herzlichen Glückwunsch an den KSC, mal gucken, ob sie jetzt diesen Sieg in der kommenden Woche vergolden können. Oder ob sie vielleicht dann wieder ihr anderes Gesicht zeigen und auswärts verlieren. Und dann haben wir noch Spiel Nummer 3 an diesem Samstag. Und das war die Partie zwischen Preußen Münster und der SSV Jahn Regensburg. Beide Teams im Abstiegskampf, die Regensburger natürlich ganz, ganz unten, brauchen dringend einen Sieg. Die Münsteraner sind in der Vorwoche durch den Sieg der Braunschweiger auf Rang 16 zurückgefallen. Also hatten vielleicht auch etwas Druck, natürlich auch vor heimischer Kulisse. Ich meine, wenn du gewinnen willst, dann musst du es auch zu Hause im heimischen Stadion gegen den Tabellenletzten machen, deinen direkten Konkurrenten. Und was kann ich dazu sagen? Also Preußen Münster von Anfang an sehr griffig gewesen in den Zweikämpfen. Der Platz war zwar nicht im allerbesten Zustand, nichtsdestotrotz hat man es immer wieder geschafft, gefährliche Aktionen zu kreieren. Vor allen Dingen Marc Lorenz, der Kapitän, der zurück in die Startelf gekehrt ist, auf der linken offensiven Seite hat richtig viel Betrieb gemacht, hat viele gute Standards geschlagen. Vor allem die Standards sind die Münsteraner auch gefährlich gewesen, haben natürlich mit Kulis und Schäder auch zwei sehr kopfballstarke Innenverteidiger, dazu Linksverteidiger Frenkert, der das auch qua seiner Größe von über 1,90 sehr gut kann. Und bei Jahn Regensburg hat man einfach gemerkt, dass an diesem Tag einfach gar nichts ging. Defensiv mit Unkonzentriertheiten und nach vorne hat man kaum Kreativität erzeugen können. Trotz dass man mit Kühlwetter, Pröger, Ernst, Fied, Hottmann und Adamian sechs offensiv ausgerichtete Spieler auf dem Platz hat, hat man sich dann doch meistens in die eigene Defensive drängen lassen. Man hat auch teilweise einen leichten Klassenunterschied gespürt. Also das muss man auch so ehrlich sagen. Die Münsteraner haben wie ein Zweitligist gewirkt und Regensburg eher wie ein Drittligist. Von Anfang an haben die Preußen dieses Spiel dominiert und haben sich aber auch erst kurz vor der Pause belohnen können. Der eingewechselte Frithjonsson für den ja unglücklichen Stürmer Amenido, der auch schon die gelbe Karte kassiert hat, kam rein und natürlich, der Mann ist über 1,90 groß, genau gesagt 1,95 Meter, 95 Kilo schwer, mit seinen 31 Jahren auch sehr erfahren, kam ja im Sommer von Holstein Kiel und der veredelt dann eine wunderschöne Flanke von Marc Lorenz zum 1:0, beziehungsweise eine schöne Vorlage von Ken Zombie zum 1:0. Marc Lorenz bereitet nämlich dann das 2:0 vor. Schöner Freistoß auf Simon Scherder, den Innenverteidiger, der dann den Ball reinköpft. Und spätestens in Minute 69 war dieses Spiel dann durch. Von Regensburg kam wirklich nicht mehr viel. Die Münsteraner haben es dann gut heruntergespielt, souverän gegen einen sehr schwachen Gegner es ins Ziel gebracht und sich damit dann auch belohnt und man hat wieder die Abstiegsplätze verlassen können. Und dann springen wir tatsächlich jetzt schon in den Supersonntag. Warum Supersonntag? Natürlich, meine Kölner haben gespielt, Domus Darmstadt dagegen Schalke. Aber bevor wir in diese beiden Duelle gehen und in unsere Einschätzungen, wollen wir noch uns das Samstagabendspiel und noch das zweite Sonntagsspiel angucken. Das Samstagabendspiel Hannover 96 gegen den SC Paderborn. Topspiel, beide im erweiterten Aufstiegskampf. Und für die Paderborner war es natürlich jetzt auch wichtig, nachdem man in der Vorwoche ein gutes Spiel gemacht hat, gegen die Unentschiedenkönige aus Hannover zu gewinnen, bei denen Yannick Rochelt wieder zurück in der Startelf war. Und man hat aber dafür dann Gindorf in der Startelf gelassen, der uns in der Vorwoche auch sehr, sehr gut gefallen hat. Und beim SC Paderborn hat man diesmal ohne klassischen Mittelstürmer gespielt, sondern eher so mit drei schnellen, fluiden Stürmern mit Ansa, Melem und Terho, also man wollte die Defensive, die erfahrene Defensive der Hannoveraner etwas verwirren, indem man immer wieder Positionsrochaden macht. Also Hannover 96 spielt ja auch oft mit Manndeckung 1 gegen 1 und dann ist es natürlich dann schwierig. Entweder du musst mit deinem Gegenspieler mitgehen oder musst ihn übergeben. Und wenn du dann natürlich immer wieder diese ganzen Rochaden hast, das macht es natürlich nicht einfacher. Und für mich war es ein hochklassiges Duell, vor allen Dingen auf Seiten der Paderborner, die für mich die deutlich bessere Mannschaft waren, deutlich mehr Zug zum Tor hatten, deutlich mehr Angriffsmomente bieten konnten. Und nichtsdestotrotz ist Hannover 96 in Führung gegangen in der 4. Minute durch Kapitän Halstenberg, der einen satten, schönen Linksschuss abgefeuert hat zum 1:0. Zu dem Zeitpunkt auch verdient, denn Hannover ist gut reingestartet, aber danach ging es halt die ganze Zeit nur noch auf das Tor der Hannoveraner, also Paderborn hat ordentlich gepresst, haben dann nachher unter anderem ja noch einen Grimaldi gebracht, der dann in 90 Minuten auch den Ausgleich markieren kann. Schöner Ball von Ansa und Grimaldi kann ihn wunderbar einköpfen. Kurz vor Schluss, Yannick Dem sieht in der Nachspielzeit noch die gelb-rote Karte auf Hannoveraner Seite. Aber insgesamt, wenn man sich mal die X-Goal-Statistik anguckt, 1,64 zu 0,73 für Paderborn, 16 zu 7 Torschüsse, das ist schon sehr, sehr stark. Man hat deutlich mehr Pässe gespielt, man hatte eine höhere Passquote, man ist über 4 Kilometer mehr gelaufen, man hatte mehr Sprints, mehr Zweikämpfe gewonnen. Also man hat in allen Statistiken geführt, sogar in begangene Fouls, man hat also auch mehr Fouls gehabt, also selbst in diesen unnötigen Statistiken war man weit vorne und für Hannover 96, ja, reißt jetzt so ein bisschen der Abstand nach oben ab. Also man verliert schon gut am Boden im Aufstiegskampf. Paderborn mit diesem Unentschieden, es waren wahrscheinlich sogar 2 verlorene Punkte, so ehrlich muss man sein. Wenn man die Anfangsphase nicht so verschlafen hätte, hätte man dieses Spiel gewinnen müssen. Ich meine auch so vom Spielverlauf. Aber Paderborn kann deutlich besser mit diesem Unentschieden leben. Sie nisten sich weiter ganz, ganz oben ein. Und dann kommen wir eben zu diesem ersten Sonntagsspiel. Spielvereinigungsgrotte führt gegen Eintracht Braunschweig. Ein Duell im Abstiegskampf, zumindest die Braunschweiger stecken knietief drin, konnten sich ja in der Vorwoche endlich mal von den Abstiegsplätzen lösen und sind auf Platz 15 gesprungen. Und die Fürther, ja, mal gut, mal nicht so gut in der Saison. Man lebt vor allen Dingen von einem guten Saisonstart noch, dass man über dem Strich ist und auch noch ein gewisses Polster hat. Und dementsprechend war dieses Spiel gegen Eintracht Braunschweig auch wichtig, weil hätten die Braunschweiger dieses Spiel gewonnen, dann wäre es für die Fürther nochmal deutlich brenzliger geworden. Die haben sich aber jetzt in den vergangenen Wochen doch deutlich stabilisiert mit Itter und den beiden Neuzugängen Quashi, Losli. Hat man eine sehr stabile Defensive formieren können. Trainer Jan Siewert hat mittlerweile so eine Art ja, feste Stammaufstellung mit einem Itakoshi Losli halt. Meierhöfe und John bilden dann die Flügelposition und in der Zentrale hast du Green und im offensiven Mittelfeld Gotha und Klaus und dann sind halt immer noch die Positionen, die ab und zu mal wechseln. Der Mittelstürmer, heute Futkoi, in der Vorwoche noch Srebeni und das zentrale Mittelfeld diesmal mit Dietz. Und bei Eintracht Braunschweig muss man sagen, die Wintertransfers, die man getätigt hat, die zünden alle. Also Rontrom Hoffmann als Rückkehrer im Tor, Mohamed Dräger, der ja schon Bundesliga für den SC Paderborn gespielt hat auf der rechten Schiene, Baas als Sechster, der aus der Niederlande gekommen ist und Tempelmann im zentralen respektive offensiven Mittelfeld, der einfach alles wegläuft, der unglaublich Kilometer macht, der von FC Schalke 04 ausgeliehen wurde. Also man hat schon sehr gute Transfers getätigt, aber in diesem Spiel war die Spielvereinigungsgrotte Fürth von Anfang an scharf. Die hatten richtig Bock, dieses Spiel zu gewinnen, vor heimischem Publikum endlich mal wieder einen souveränen Heimsieg auch einzufahren. Und Noel Futkoi macht auch in Minute 10 das 1:0. Dann war es auch lange sehr, sehr eng, obwohl die Fürther ordentlich aufs Gaspedal gedrückt haben. Die Braunschweiger kaum aus ihrer eigenen Hälfte haben kommen lassen. Bis zur 88. Minute, da macht Julian Green das 2:0. Braunschweig hat da nochmal offen gemacht und der eingewechselte Jermaine Konsbruch macht wie in der Vorwoche einen Treffer und markiert das 3:0 in der 90+8. Minute. Ich glaube, 20 Torschüsse zu 9 für die Fürther sprechen eine ganz deutliche Sprache. Man hat dieses Spiel dominiert, diktiert, auch wenn in der Schlussphase Braunschweig natürlich dann deutlich mehr machen musste. Aber den Großteil der Partie waren die Fürther deutlich stärker und haben verdient einen Sieg eingefahren.
Domes Darmstadt Talk. Meine Meinung zu dem Spiel SV Darmstadt 98 gegen Schalke 04 ist folgende. Bei einem sehr schönen Spiel und dazu passendem Wetter und einer tollen Aktion sowohl von Darmstadt 98 als auch von Schalke 04 mit den Sondertrikots mit Demokratie wählen, passend zur Bundestagswahl 25. War es auch ein sehr schön anzusehendes Spiel, natürlich aus Darmstädter Sicht, aus Schalker Sicht jetzt natürlich nicht so. Aber ich muss auch erstmal, um auf das Spiel einzugehen, auch auf die Fanszene von Darmstadt aufmerksam machen, die mit einer tollen Choreo die Mannschaft sehr stark unterstützt haben, mit einem schönen Banner und Transparent mit jetzt erst recht und 3 Punkten. Das hat die Mannschaft auch nach dem Spiel nochmal angedeutet, dass sie die Choreografie der Fans und das Taktgefühl der Fans sehr zu schätzen wissen, gerade jetzt in den Wochen, wo es nicht so lief, dass die Fans so hinter der Mannschaft stehen. Das ist nicht selbstverständlich und das muss ich auch sagen, das fand ich sehr, sehr stark. Und dann auch die Reaktion der Spieler, denn Darmstadt ist nach 3 Minuten schon in die Führung gegangen durch Isaac Liedberg, schön freigespielt von Corredor, der über links außen Tempo gemacht hat. Liedberg dann mit einem Schlenzer gegen Kantenbein und schön ins untere rechte Eck geschlenzt den Ball, nichts zu machen für Hegerin. Und da allein in der Aktion hat man schon gesehen, wie wichtig Isaac Liedberg für Darmstadt 98 ist und wie sehr er in den letzten Wochen gefehlt hat. Denn nur knapp 170 Sekunden später, also knapp 2 Zeigerumdrehungen später, stand es dann nämlich schon 2-0 für Darmstadt 98, wieder durch Isaac Liedberg. Mit einem schönen Steckpass von Luca Marseiler auf Liedberg und der dann schon fast 1 gegen 3 gegen 2 Schalker Verteidiger plus den Torwart einen Lupfer auszupacken. Da hat man auch wieder gesehen, wie technisch versiert dieser Spieler ist, wie viel Ruhe er ausstrahlt, in so einer Situation auch noch den Heber auszupacken. Und ja, dann stand schon nach 5 Minuten 2-0 von Schalke, die, ich weiß nicht, wo die waren, vielleicht waren sie noch in der Wahlkabine für die Demokratie wählen. Das wäre natürlich die einzige logische Erklärung, die ich hätte und die ich gelten lassen würde. Aber da kam wirklich von Schalke in den ersten 5 Minuten kam gar nichts und das ging auch so munter weiter. Also fast die ganze erste Halbzeit war von Schalke offensiv nichts zu sehen und sie können sogar vom Glück reden, dass es nicht 3-0 stand, dadurch, dass Hornby ja dann auch nochmal das Aluminium traf, übrigens das 4. Mal Aluminium in den letzten 3 Spielen, das ist halt auch schon mal krass. Ja, also zur Halbzeit hätte es gut und gerne 3-0 stehen können, vielleicht sogar müssen für Darmstadt. Ja, Darmstadt hat dann in der zweiten Halbzeit nur noch das Nötigste getan, hat sich erstmal auf das Verteidigen konzentriert und dann über Konter gespielt. Klar, ist im eigenen Stadion vielleicht nicht so gern gesehen, aber wenn man die letzten Wochen sich anschaut, dann ist es auch verständlich, dass Darmstadt erstmal auf eine sichere Defensive spielt. Gerade wenn du dann 2 Tore schon mal geschossen hast, wo du in den letzten 4 Spielen gar keins geschossen hast, kann ich verstehen, dass du dann erstmal sicher stehen möchtest, um hier ja nicht wieder irgendwie blöd Gegentore zu kassieren. Deswegen, und am Ende hatte dann Schalke in Darmstadt sogar teilweise 70% Ballbesitz, Darmstadt 30. Ist für eine Heimmannschaft jetzt natürlich nicht gerade so viel. Aber wie gesagt, ich kann es auch nachvollziehen und die Fans natürlich auch. Und wie sie die Mannschaft danach im Spiel natürlich auch supportet haben, das war halt auch wieder aller Ehren wert. Aber, und das muss ich sagen, auch von den Schalker-Fans war es sehr nobel. Die haben die Mannschaft die ganze Zeit unterstützt. Und auch nach dem Spiel habe ich mir das ein bisschen angeguckt. Die haben die Mannschaft wirklich auch, als die Mannschaft dann zu den Fans gegangen ist, sehr stark unterstützt. Da habe ich jetzt nichts gesehen von irgendwie, dass jemand enttäuscht war oder so. Im Gegenteil, bei Schalke muss man auch sagen, die waren ersatzgeschwächt. Mit Kenan Karaman und Moussa Sylla haben die halt einfach die zwei besten Torschützen gefehlt, die zusammen schon über 20 Tore geschossen haben. Ja, deswegen. Aber es war aus Darmstädter Sicht ein sehr schönes Spiel. Und da hat man auch wieder gesehen, wie Darmstadt spielen könnte, wenn sie die Spieler haben, die sie brauchen. Halt mit dem Korridor und Marsala auf links und rechts außen hast du schnelles Tempo. Mit Bueno, der mir in diesem Spiel sehr gut gefallen hat als Linksverteidiger. Und der ja auch mit knapp 35 km/h einer der schnellsten Spieler war. Also, ja, wenn der noch ein bisschen mehr Spielpraxis sammelt, könnte das ein guter bis sehr guter Nürnberger Ersatz werden. Sollte der Nürnberger überhaupt nochmal für Darmstadt spielen? Das ist ja auch noch so die Frage. Ja, jetzt als nächstes, dann nächste Woche Sonntag in Magdeburg, wo ich dann auch wieder live im Stadion in Magdeburg dabei sein werde. Ja, und ich hoffe natürlich auf den nächsten Sieg, den zweiten Sieg hintereinander in der Rückrunde. Und dann auch noch in Magdeburg. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall, ich fand es ein sehr gutes Spiel von Darmstadt und wünsche mir mehr solche Spiele.
Jans erste FC Köln Review. Köln Talk mit mir, eurem Tornetz-Host Jan Klein-Riesing. Am Wahlsonntag stand nämlich das Rhein-Derby an. Erste FC Köln gegen Fortuna Düsseldorf. Auch ein absolutes Topspiel in dieser Liga. Nicht das absolute Topspiel an diesem Spieltag, aber es hat richtig viel Spaß gemacht. Natürlich für beide Fanlager auch ein sehr wichtiges Duell. Es ist das Derby in dieser zweiten Liga für beide Teams. Und beim ersten FC Köln gab es, wie schon in den vergangenen Wochen leider, einige Personalprobleme. Unter anderem Damien Downs konnte nicht richtig trainieren, saß auch erst nur auf der Bank. Dafür Ivan Rondic mit seinem Startelfdebüt direkt in so einem wichtigen Duell. Und Fortuna Düsseldorf, die haben ihre Mannschaft voll auf Angriff gepolt, haben mit Van Brederode, Bisinovic und Kufnatski drei Stürmer gebracht, dazu mit Johannesson abbekampft, zwei offensive Mittelfeldspieler und mit Haag dann nur einen Sechser. Also das war schon sehr offensiv ausgerichtet. Der erste FC Köln natürlich auch mit einem Ljubicic, Meiner und Kainz. Zum einen Tempo, zum anderen hatte man auch viel Finesse in der Startelf. Du hast einen aber auch von Anfang an gespürt, wie schon in den vergangenen Wochen. Ja, also hochklassig war dieses Duell in den Zweikämpfen vor allen Dingen. Aber spielerisch hast du halt gesehen, ja, da fehlt es dann doch. Also wie gesagt, man steht defensiv jetzt deutlich stabiler als 1. FC Köln, aber noch vorne geht halt immer weniger, man zeigt kaum Kreativität und so wird es dann natürlich auch schwierig werden, falls man dann in die Bundesliga aufsteigen sollte, um man sich da nicht richtig verstärkt, dann dort auch zu bestehen, denn so kreativlos, wie man in Liga 2 spielt, boah, das ist teilweise schon harte Kost. Man kann es dann oft über die individuelle Klasse lösen, durch die guten Einzelspieler wie halt dann Linden Meiner oder Dejan Ljubicic, die natürlich technisch und auch physisch für diese zweite Liga perfekt gemacht sind, sich dort dann natürlich, dort dann auch mit zu den besten Spielern gehört. Und Trainer Daniel Thun hat natürlich seiner Mannschaft auch verordnet. Wir schauen uns natürlich auch mal an, was die Kölner so uns erstmal anbieten. Und wenn es dann halt mal gefährlich wird, dann gehen wir auch mal in die Offensive. Aber man hat die Kölner erstmal machen lassen, erstmal beobachten lassen, die erstmal das Spiel gestalten lassen und dann auf die Konter gelauert. Deswegen in Hälfte 1 war es jetzt nicht ganz so interessant. In Hälfte 2 wurde es dann etwas besser. Beide Mannschaften wollten dann auch mehr, wollten diesen Sieg. Florian Kainz macht dann in Minute 67 den viel umjubelten 1:0 Führungstreffer. Und die 1:0-Könige der zweiten Liga hätten natürlich auch wieder zuschlagen können. Aber so scheint es, die Nachspielzeit gegen Fortuna Düsseldorf ist für die Kölner dann Kryptonit, beziehungsweise kurz vorher schon, denn nach einer Flanke steigt Kölns Innenverteidiger Joel Schmid hoch und wehrt den Ball mit der Hand ab. Also der Arm war deutlich abgespreizt vom Körper. Und so gab es dann einen völlig unnötigen Elfmeter aus Kölner Sicht für Fortuna Düsseldorf. Und Johannesson macht dann in der 90. Minute doch noch den viel umjubelten 1:1 Ausgleich. Was auch bedeutet, der 1. FC Köln verliert die Tabellenführung. Fortuna Düsseldorf mit einem vor allen Dingen für die Moral sehr wichtigen Punkt. Man hat weiterhin guten Kontakt nach oben. Man ist nur 3 Punkte hinter dem 1. FC Köln auf Rang 5. Also die Fortunen haben sich jetzt in den vergangenen Wochen wieder zurückgemeldet im Aufstiegskampf. Und was soll ich sagen? Also Rondic, bisher hat er außer seinem Abseitstreffer gegen Bayern 0 für Leverkusen noch nicht so viel zeigen können, musste nach 56 Minuten runter, dann auch für den eben angeschlagenen Damien Downs, der deutlich mehr Präsenz gezeigt hat, der technisch versierter sich auch im Spiel eingebunden hat, also öfter auch mal mit seinen Mitspielern wie Ljubicic oder Kainz kombinieren konnte, auch eine gute gefällige Aktion hatte. Am Ende hat Gerhard Schrüber dann nochmal alles nach vorne geworfen, Schmid ausgewechselt, Tigges gebracht für die Nachspielzeit, aber auch der konnte dann nichts mehr an dem Endstand ändern. Wen ich vielleicht sogar etwas positiver hervorheben möchte, ist Luca Waldschmidt, der natürlich jetzt auch nicht immer glücklich war, der aber zumindest mal Abschlüsse gewagt hat in Hälfte 2. Man hat ja deutlich offensiver aufgestellt, mit einem Kainz und Ljubicic dann eher im zentralen Mittelfeld und dann Waldschmidt hinter der Doppelspitze, Meiner und Rondic. Also Waldschmidt hat dann halt auch ein paar Mal aufs Tor abgefeuert, insgesamt 5 Abschlüsse. Klar waren jetzt alle nicht so gefährlich, aber wenigstens mal einer, der offensive Impulse setzen konnte, was probiert hat. Wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, oft unglücklich, aber trotzdem der wenigstens einer, der sich mal bemüht hat. Auf jeden Fall war es kein zufriedenstellendes Spiel. Wenn man das 1:0 gewonnen hätte, hätte man wahrscheinlich alles positiver gesehen. Aber so mit dem 1:1 muss ich sagen, bin ich dann doch insgesamt sehr unzufrieden. Unsere Tornets Top 11 des 23. Spieltag. Wir haben in einem 3-4-1-2-System aufgestellt im Tor. Ron-Robert Zieler von Hannover 96. Die Dreierkette bilden Miro Muheim vom Hamburger SV. In der Mitte Marcel Halzenberg von Hannover 96. Und als rechter Innenverteidiger Klein-Riesings Großer der Woche Simon Scherder von Preußen Münster. Auf den Flügeln Jean-Luc Dompé vom Hamburger SV und der Münsteraner Kapitän Marc Lorenz. Im zentralen Mittelfeld Ludovic Reis, der sein Comeback beim HSV gegeben hat. Und daneben Marvin Wanicek, der Dreh- und Angelpunkt beim Karlsruhe SC. Im offensiven Mittelfeld Julian Green von der Spielvereinigung Greuther Fürth, der maßgeblich am 3:0-Sieg gegen Eintracht Braunschweig beteiligt war. Und ganz vorne Davy Selke, der Doppelpacker vom HSV. Und Isaac Littberg, der für das 2:0 gegen den FC Schalke 04 für die Darmstädter gesorgt hat. Das sind die 11 Tornetzer des 23. Spieltags.
Domes Spieler des Spieltags. Spieler des Spieltags ist für mich Isaac Littberg von Darmstadt 98. Diesen Spieltag gab es einige Spieler, die sich hervorgetan haben, zum Spieler des Spieltags für mir gekürt zu werden. Doch da muss ich jetzt ein bisschen die Fernbrille aufsetzen und Isaac Littberg von Darmstadt 98 küren. Denn man hat in diesem Spiel gegen Schalke 04 gesehen, wie eminent wichtig dieser Spieler für den Verein und für die Mannschaft ist. Der kam rein, hat Startaufstellung gespielt und was muss man sagen, die Mannschaft war wie ausgewechselt. Du hast das Darmstadt aus den letzten Wochen kaum wiedererkannt. Nach vorne ging viel Tempo, hinten eine souveräne Defensivleistung, was jetzt vielleicht natürlich jetzt nicht so im ersten Feld am Isaac Lidberg lag, aber vielleicht auch so ein bisschen, dass er natürlich in den ersten 5 Minuten 2 Tore geschossen hat. Da konnte die Abwehr natürlich auch ein bisschen beruhigter aufatmen und konzentrierter arbeiten, weil man nicht die Angst hatte, im Moment ein Gegentor zu kassieren. Ja, und offensiv, ja, wie gesagt, lief es sehr gut, das Sturmduo der vergangenen Monate bei Darmstadt, wo es richtig gut lief, wo sie die formstärkste Mannschaft war, war auch wieder vereint mit Isaac Lidberg und Fraser Hornby. Ja, und zwischen den beiden harmonisiert es einfach richtig gut. Ja, Hornby hat in diesem Spiel auch sehr gute Leistungen gezeigt. Ist ja einmal am Aluminium gescheitert und zweimal an Hegerens Paraden. Also der Junge hätte auf jeden Fall auch ein Tor verdient gehabt. Doch da sieht man wieder, wie wichtig diese zwei Spieler zusammen sind. Und man hat auch auf jeden Fall gemerkt, dass Isak Liedberg dieser Mannschaft ganz anderen Schwung bringt, ganz andere Mentalität. Ja, und wie gesagt, dann mit seinen 2 Toren, Saisontor Nummer 10 und 11, hatte sich auf jeden Fall auch wieder in Fokus geschossen. Und andere Mannschaften, die jetzt folgen, wie zum Beispiel nächste Woche Magdeburg, die werden natürlich auch ein Auge drauf gelegt haben, wie technisch visiert und temporeich dieser Spieler ist. Also da bin ich gespannt, wie sich Isak Lidberg nach seiner doch ganz schön langen Verletzungs Zeit aus Darmstädter Sicht wieder rauskämpfen wird. Ja, in diesem Spiel hat das sehr gut gemacht und für mich diesmal verdientermaßen der Spieler des Spieltags.
Klein Riesings, großer der Woche. Klein Riesings Großer der Woche ist in dieser Woche Simon Scherder, der Innenverteidiger von Preußen Münster, der schon seit seiner Jugend im Münsterland spielt, hat mit einer guten Defensivleistung beim 2:0 gegen Jan Regensburg dafür gesorgt, dass man zum einen keinen Gegentreffer kassiert hat und zum anderen hat er per Kopf den wichtigen 2:0 Siegtreffer markiert und damit auch für die Entscheidung gesorgt. Also hinten sehr stabil gespielt. Ein guter Leader gewesen in der Abwehr, der die Innenverteidigung, die ja umgebaut werden muss, der gut dirigiert hat und hat dann ja auch, wie gesagt, für den nötigen Offensivimpuls gesorgt. Deswegen mein verdienter Kleinriesings Großer der Woche, Simon Scherder.
Der helle Pfiff der Woche. Der helle Pfiff der Woche geht diesen Spieltag an einen Debütanten, nämlich Timo Ganzlowait, den Schiedsrichter der Partie SSV Ulm gegen SV Elversberg. Timo Ganzlowait hat in diesem Spiel sein Zweitligadebüt als Schiedsrichter gefeiert und auf ihm lag schon eine gute Präsenz von Anfang an, sowohl von den Fans auf den Tribünen als auch von den Spielern. Und man hat anfangs ganz soweit die Nervosität angesehen. Hat er zuvor größtenteils in der dritten Liga gepfiffen. Und die dritte Liga ist dann natürlich nochmal die zweite Liga ist dann natürlich nochmal ein etwas anderes Kaliber als die dritte Liga, auch was die Körperlichkeit angeht. Und da hatte man bei Herrn ganz soweit das anfangs wirklich ein bisschen gesehen, dass er erstmal nicht wusste, wie er mit gewissen Zweikämpfen umgeht und wann er welche Karte verteilt. Insgesamt gab es in diesem Spiel 7 gelbe Karten, 4 gelbe Karten auf der Seite von Ulm und 3 gelbe Karten auf der Seite von Elversberg. Und was man hervorheben muss, die erste gelbe Karte trotz anfänglicher Probleme gab es in der 35. Minute gegen Robin Fellhauer und das berechtigt. Also da fand ich, hat das Herr Ganzlowait sehr gut gemacht. Ich hätte sogar gedacht, dass er früher gelb zieht. Aber ich fand das alles in allem ein sehr gelungenes Zweitligadebüt. Gerade nach anfänglichen Problemen hat er das sehr souverän gemacht. auch die Partie nicht groß hitzig werden lassen. Denn ich sag mal so, für beide Mannschaften ging es ja jetzt um ein bisschen was. Für Ulm natürlich um den Klassenerhalt. Und für Elversberg ging es darum, vielleicht nochmal Anschluss nach oben zu kriegen. Also auch da war ein bisschen Feuer drin. Und das hatte man auch bei den Spielern gemerkt. Das hatte man beim Staff gemerkt, bei den Fanrängen so ein bisschen. Und ja, alles in allem fand ich aber Timo Ganzleweit das sehr souverän gemacht. Und ja, auf die Leistung kann er auf jeden Fall aufbauen als Zweitliga-Debütant bei so einem Spiel. Deswegen, ich bin gespannt, wie Herrn Ganzleweit in Zukunft die zweite Liga als Schiedsrichter präsentieren wird. Vielleicht sehen wir ihn sogar dann öfters beim Hellenpfiff der Woche.
Dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Heute auch etwas kürzer, denn ich war am Wochenende noch für die lokale Münsterland-Zeitung unterwegs als Kommentator bei der Partie FC Epe gegen Hammerspielvereinigung. Könnt ihr natürlich auch gerne auf der Internetseite der Münsterland-Zeitung nachschauen. Und deshalb hatte ich dann auch nicht ganz so viel Zeit, mich auf diese Zweitliga auf diesen Zweitligaspieltag vorzubereiten, habe natürlich trotzdem alle Highlights gesehen, die wichtigsten Szenen mir angeschaut und deshalb heute mal etwas kürzer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute mal wieder könnt ihr es ja dann in der Mittagspause euch perfekt anhören, die halbe Stunde oder natürlich auch am Abend kurz vorm Einschlafen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, kommt gut in diese neue Woche rein. Und vergesst nicht, von montags bis donnerstags die Tornet zweite Fußball-Bundesliga-News am Abend zu schauen. Schaut natürlich auch immer gerne auf meinem Instagram-Account _tornet- nach. Und natürlich noch meine zwei Podcast-Tipps. Zum einen Heiße Luft, der Podcast. Und dann natürlich noch Drei Ecken, ein Elfer, der Podcast zur Frauenfußball-Bundesliga. Auch sehr zu empfehlen. In dieser Woche gibt es zwar dort keine Folge, aber ab kommender Woche Dienstag wieder frisch für euch mit dabei. Wir hören uns dann am kommenden Montag wieder. In dem Sinne, ciao, ciao, euer Tornetz.